Ich möchte gleich den Predigttext lesen aus dem Matthäusevangelium, die Verse Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief die obersten Priester und die Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter denn geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem in Judäa, so heißt es schon im Propheten, im Buch des Propheten, Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Judäa, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem, erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch ging die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Als ich diesen Predigttext für diesen Sonntag zum ersten Mal durchgelesen habe, habe ich gedacht, was soll das denn? Weihnachten ist doch vorbei. Warum so ein Predigttext? Eigentlich ist das ein Predigttext für Heiligabend. Die Hirten kommen, Lukas 2, die Weisen kommen, Matthäus 2. Ein Text für Heiligabend. Die heiligen drei Könige am 6.1. Und damit fängt ja die ganze Geschichte an, die ganze Frage nach unserer Tradition. Tradition überlagert das Wort Gottes. Heilige drei Könige, es sind eigentlich gar keine Könige. Es sind Weise, es sind vielleicht auch nicht unbedingt Weise, es sind Sterndeuter. Sterndeuter aus dem Orient, aus einer Gegend, wo man mit den Sternen die Zukunft vorhersagt. Diese Männer waren ausgebildete Leute nach dem damaligen Stand des Weltbildes und der Wissenschaft, Forscher, Kundige. Und dann sind es nicht mal drei, auch das steht hier nicht im Text. Auch das ist Tradition, hat sich eingebürgert, drei steht gar nicht da. Auch ihre Namen stehen gar nicht da, Kaspar, Melchior, Balthasar steht nicht da. Ebenso wie Ochse und Esel in der Bibel im Lukas 2 gar nicht erwähnt werden. All diese Dinge, Tradition überlagert unseren Glauben, überlagert das, was geschehen ist. Und manchmal kann man das eine vom anderen gar nicht mehr unterscheiden. Warum also heute dieser Predigttext, Weihnachten ist doch schon längst vorbei? Antwort: In der Ostkirche wird heute Weihnachten gefeiert. Die gesamte orthodoxe Kirche, ägyptisch-orthodox, syrisch-orthodox, russisch-orthodox, serbisch-orthodox, griechisch-orthodox, alle orthodoxen Kirchen feiern heute Weihnachten. Wahrscheinlich ist heute auch das richtigere Datum, Weihnachten zu feiern. Die Weihnachtsfeier am 24. und 25. Dezember. Die frühen Christen feierten die Geburt Jesu am 6.7. höchstwahrscheinlich. Die westliche Kirche begann im 3. Jahrhundert das Weihnachtsfest vorzuverlegen auf den Dezember. Spätestens 354 ist fest bezeugt, dass man in Rom dann den 24. und 25. Dezember Weihnachten feiert. Warum? Es war das Sonnenwendfest der heidnischen Römer. Man feierte den Sol Invictus, den unbesiegten Sonnengott. Auch die Germanen und Kelten, unsere Vorfahren, feierten in dieser Zeit ihre Sonnenwendfeiern. Sie feierten, dass die Mächte der Dunkelheit die Schöpfung im Griff haben. Man opferte diesen Mächten, opferte diesen Göttern, den Todesgöttern, und feierte in der Sonnenwendfeier, dass ihre Macht abnimmt, das Licht neu zum Vorschein kommt, das Leben kommt. Um heidnische Nachbarn zu erreichen, hat die westliche Kirche das Weihnachtsfest vorzuvor verlegt. Darf man das? Um die heidnischen Nachbarn zu erreichen, sowohl im Rom des 3. Jahrhunderts als auch bei den Germanen, bei Wikipedia kann man da nachlesen, in welchen Jahrhunderten Schritt um Schritt welches Volk der Reihe nach, welche römische Provinz der Reihe nach dann umschwenkte auf den 24., 25. Dezember. Bei den Germanen ist es dann im 8. Jahrhundert bezeugt. Darf man das? Um die heidnischen Nachbarn zu erreichen, verlegt man das Weihnachtsfest vor. Das Leben kommt, ja, Christus kommt. Das Licht der Welt, nicht der Sonnengott, sondern Christus kommt. Christus ist in der dunkelsten Stunde dieser Welt gekommen. Wir feiern unseren Herrn. Darf man das? Ist das erlaubt? Theologisch sicherlich richtig, historisch wahrscheinlich falsch. Die orthodoxe Kirche feiert wahrscheinlich den richtigen Termin. Aber auch das weiß man nicht hundertprozentig. Im 2., 3. Jahrhundert war die Christenheit noch nicht so fest etabliert. Und das, was man von ihnen hörte, war eben, dass sie in Rom und in manchen Städten vor die Löwen kamen und zerfleischt wurden. Manches an Traditionen hatte sich noch gar nicht ausgebildet. Aber es gab Teile der Christenheit, die schon ganz früh 6., 7. Januar feierten. Die Kirche verlegt es vor. Die Motivation bedenkenswert und okay, die Nachbarn zu erreichen. Man christianisierte das Sonnenwendfest der Römer und dann der Kelten und Germanen und so weiter und so weiter. Sol Invictus oder den Sonnen, den Totengott Samhain. Die Zeugen Jehovas feiern daher Weihnachten komplett gar nicht. Sie sagen, das ist ein heidnisches Fest, da haben wir als Christen nichts mit zu tun. Man kann das verstehen. Ist das sinnvoller, Weihnachten gar nicht zu feiern? Wie weit dürfen wir als Christen gehen, um Nachbarn zu erreichen, um ein ganzes Volk zu erreichen, um unsere heidnischen Nachbarn zu erreichen mit dem Wort Gottes? Darf man Dinge ja verändern oder darf man sie neu füllen oder darf man, ist das okay? Wie weit dürfen wir gehen, um Nachbarn zu erreichen, die Heiden mit dem Kommen Jesu, ihnen das nahe zu bringen, Weihnachtsbaum, Lichterfest, auch zu Ostern, Ostereier, Hasen. Wie weit darf man gehen, um nicht zu viel zu verfälschen, aber doch den Nachbarn deutlich zu machen, was für uns Glaube bedeutet an Jesus Christus? Das Problem haben im Moment die Christen in arabischen Ländern, denn die haben Schwierigkeiten an der Nahtstelle zwischen Ostkirche und Westkirche. Sie feiern zweimal Weihnachten, am 24. und am 6. und werden von ihren muslimischen Nachbarn natürlich spöttisch gefragt, wann ist denn nun euer Erlöser geboren, am 24.12. oder am 6.1. oder habt ihr vielleicht sogar zwei Erlöser? Ihr habt ja auch drei Götter, eine ganze heilige Familie. Wie weit darf man gehen, Nachbarn zu erreichen? Genau wissen wir es nicht. In der Bibel steht kein Datum. Und der gute Dionysius Exiguus im 6. Jahrhundert, der versucht hat, die Zahlen oder die Angaben, die Geschichtsangaben, die im Lukas 2 und im Matthäus 2 stehen, nachzurechnen, hat sich vertan. Herodes, der hier im Text erwähnt ist, ist schon 4 vor Christus verstorben. Das heißt, auch dieses Datum des Jahres kann nicht stimmen. Wie weit darf man gehen, nachzufragen, auszurechnen, neu zu füllen? Aber kommt es eigentlich darauf an, dass man am richtigen Datum feiert? Macht das unseren Glauben aus, den richtigeren Zeitpunkt zu haben und dann zu feiern, ob es nun der 24. oder der 6. ist? Macht das unseren Glauben aus? Feiern wir nicht eigentlich an jedem Sonntag das Kommen Jesu? Feiern wir nicht an jedem Sonntag den Tod Jesu und die Auferstehung und gleichzeitig warten wir auf seine Wiederkunft? Ist das nicht immer in Liedern und Predigt Thema? Kommt es dann auf das richtigere Datum an? Die Christen in arabischen Ländern, die haben ein Problem. Ihnen kommt der Spott der Nachbarn entgegen. Die westliche Kirche hat versucht, die Germanen und Kelten und Römer und wie sie alle heißen, zu erreichen. Wie weit darf man gehen? Ich denke an die Volksbibel. Es ist übersetzt dort in einigen Stellen Dinge, die da gar nicht stehen. In der Ostergeschichte, wo Jesus sagt, gehe zu dem Mann, der Wasser trägt und in sein Obergemach geht hinein. Da ist in der Volksbibel in einigen Ausgaben ein Kasten Bier übersetzt. Als einer der Freunde unserer Tochter, unserer älteren Tochter, die Volksbibel in die Hand nimmt und liest und kann gar nicht mehr aufhören und sagt, das kann ich ja richtig verstehen, das ist ja interessant. Wie weit muss man die Generation heute erreichen mit einem Wort, mit einer Übersetzung, die ihrer Sprache entspricht? Wer kann sich heute einen Krug Wasser erklären? Was ist das überhaupt, ob ein Kasten Bier? Wie weit dürfen wir gehen mit dem, dass wir unseren Nachbarn begegnen? In unserem Glauben, mit unserem Glauben? Gibt es da Grenzen? Und wenn wir mit unseren Kirchenliedern, auch wenn es modernere Kirchenlieder sind, junge Leute nicht mehr erreichen, ist es dann erlaubt, christliche Rockmusik, Heavy Metal? Ich kann mich an die Diskussion in den 60er oder 70er, 80er Jahren erinnern, als das verpönt war, überhaupt die Gitarre in die Hand zu nehmen. E-Gitarre ist vom Teufel. Erreicht man damit Menschen, die wir als Gemeinde oder als fromme Christen nicht erreichen? In dieser Art und Weise an manchen Stellen mit den Jesus-Freaks? Wie weit dürfen wir gehen an der Stelle? Macht das richtigere Datum unseren Glauben aus? Was macht man mit Eskimos, die gar nicht wissen, was Hirte heißt, weil sie nicht mal Schafe kennen? Wie muss man das übersetzen? Sie kennen Seehunde und Fische. Übersetzt mal, ich bin der gute Hirte. Wie kommt man Menschen nahe, denen das völlig fremd ist? Ist dann jede Art von Übersetzung falsch, weil man das Wort Hirte und Schaf überhaupt gar nicht nehmen kann, weil sie damit nichts anfangen können? Und junge Leute eben doch mit einem Kasten Bier mehr anfangen können als mit einem Krug Wasser. Folgt dem Mann, der einen Krug Wasser trägt und geht in das Obergemach. Wie weit darf man gehen? Paulus schreibt in Römer 5, Jesus ist als Erlöser gekommen, als wir alle noch Sünder waren. Das ist die Zusammenfassung des Evangeliums. Gott, der Vater, hat sich nicht abschrecken lassen von unserer Sünde, sondern er erschafft einen Lösungsweg, einen Erlösungsweg. In der Dunkelheit, in der tiefsten Dunkelheit dieser Welt sendet er seinen Sohn, sendet er den Erlöser. Ist es da nicht recht und billig, Weihnachten zu feiern in der dunkelsten Jahreszeit, auch wenn man nicht genau weiß, ob der 6. oder 24. oder wer weiß, was für ein Termin? Ist das erheblich? Wie weit darf man gehen an so einer Stelle? Keiner von uns war heilig oder halbheilig, sodass Gott gesagt hätte, für diesen Halbheiligen dort würde es sich lohnen zu kommen. Nein, er hat mit unserer Schuld und Sünde keine Probleme. Er schafft einen Lösungsweg, einen Erlösungsweg für uns alle. Geistlich gesehen, richtig, die dunkelste Stunde. wenn man sich diesen Text, den wir heute gelesen haben, daraufhin einmal anschaut, welchen Weg wählt Gott eigentlich? Was macht er eigentlich? Er ruft Sterndeuter. Wenn jemand in meiner Gemeinde Horoskope und ähnliche Sachen mit der Zukunft sich beschäftigt und versucht über Zukunft oder wer weiß was für Dinge, mit irgendwelchen Knöchelchen oder was auch immer, dann die Zukunft zu erforschen und findet dann, Jesus ist gekommen auf diese Erde, würde ich sagen, lass deine Finger weg von Horoskop und solchen Sachen. Gott hat verboten, uns damit zu beschäftigen. Was macht Gott? Er erschafft einen Stern oder was auch immer, irgendein Sternbild oder was auch immer da im Himmel gewesen ist und führt diese Leute dann nach Jerusalem. Und erreicht diese Leute. Ich würde meiner Gemeinde sagen, Finger weg von Horoskopen und Zukunftsdeuterei. Jesus, Gott selber, beruft diese Leute, geht diesen Weg. In Lukas 2 sind es die Hirten, die Engel offenbaren sich den Hirten. Geburt des Erlösers auf jüdischem Boden, Bethlehem, Jerusalem, das ist klar, das ist das heilige Volk Gottes, das ist das heilige Land, dort kann man die Menschen berufen. Aber Sterndeuter aus dem Zweistromland, Leute, die sich mit okkulten Praktiken beschäftigen, dürften solche Leute bei uns überhaupt in den Gottesdienst, von denen man das wüsste? Wie weit dürfen wir gehen? Vorstellung. Die Vorstellung der damaligen Zeit war, auf jedem Stern sitzt ein Gott. Bis heute sind ja die Planeten unseres Sternsystems mit Götternamen, Saturn, Mars, Venus, sind alles Götternamen, Jupiter. Weil man dachte, dass auf diesen Sternen ein Gott jeweils sitzt und je nachdem, wie sich die Götter zueinander verhalten und sich zueinander kehren, weiß man, was in der Zukunft passiert. Also kommt Mars in die Nähe von Saturn, dann ist es gute Zeit, Krieg zu führen. Kommt aber Mars in die Nähe von Venus, dann ist es nicht gut zu heiraten und dann gibt die Hochzeit nur Kampf und Streit. So sagte man die Zukunft voraus. Man dachte, so wie die Götter sich da oben zueinander verhalten, kann man die Zukunft voraussagen. Diese Leute beruft Gott zu sich an die Krippe. Ich würde sagen, das ist Gottes Gebiet, so dürften wir, so weit dürften wir nicht gehen. Aber wenn in Bayern mich der Kassenverwalter fragt, sag mal, darf ich als guter Bayer Eisstockschießen tun? Ich kann dafür aber nicht in die oder die Gemeindestunde kommen. Dürfen wir uns nur mit frommen Dingen beschäftigen? Wenn in Nordrhein-Westfalen jede zweite Stadt einen großen Fußballverein hat, dürfen wir uns dann nicht mit Fußball beschäftigen? Wenn wir unsere Nachbarn erreichen wollen, haben keine Ahnung von dem, was sie beschäftigt, was ihnen wichtig ist, was ihnen auf dem Herzen liegt, können wir sie denn überhaupt erreichen, wenn mein Nachbar mich fragt, wie ich zu Borussia Dortmund stehe und ich noch nicht mal weiß, was das überhaupt ist? Wie weit darf ich meinem Nachbarn entgegenkommen, wenn ich frage, was bist du von Beruf Arzt und ich nicht weiß, was das ist? Wenn er seine Kinder in die Fußballvereine der Umgebung schickt und ich nicht mal weiß, wie die heißen? Wie kann ich dann ein ernsthaftes Gespräch führen mit einem Nachbarn, den ich erreichen will, wenn ich als echter Bayer nicht Eisstockschießen mache? Oder als Hamburger kein Interesse habe an Schifffahrt und Handel, mit der Börse nichts anfangen kann, von fremden Ländern gar nichts halte. Das ist in Hamburg überhaupt nicht denkbar, sowas. Beruf und Hobbys, echtes Interesse an dem, der in meiner Nähe ist. Unseren Vorfahren zu begegnen, das war der Kirche wichtig. Und sie haben in der Kirche dann Jesus mit langen blonden Haaren und weiß hellhäutig gemalt, Maria auch. Und wir können uns an fünf Fingern abzählen, dass das historisch überhaupt völlig falsch ist. Aber wir können uns nicht darüber aufregen, wenn afrikanische Gemeinden Jesus mit krausem Haar und dunkel malen und Maria auch. Das ist wahrscheinlicher. Die äthiopischen Juden sind schwarz. Jesus war Jude und kein Europäer, keine langen blonden Haare. Wir empfinden es als Blasphemie, Jesus dunkel darzustellen, aber eigentlich ist das viel wahrscheinlicher. Wie weit darf man gehen? Wie weit darf man gehen, um Menschen zu erreichen, ihnen das Evangelium nahezubringen? Gott holt sich Sterndeuter an die Krippe. Und sie fallen auf ihre Knie und erkennen den Erlöser und verherrlichen ihn wie ein König. Was hat Herodes gemacht, der Jude vor Ort? Halbjude, er ist nur Halbjude. Sagt mir, wo er ist, damit ich ihn auch verehre. Und das, was er dann tut, ist der Kindermord in Bethlehem. Wenn die Heiden sich niederknien vor ihrem Erlöser und sich bekehren, aber die eigenen Leute ihn nicht aufnehmen, das scheint ein wenig hier durch. Die Seinen aber nahmen ihn nicht auf, weil er ihnen nicht gut genug war, weil er ihnen nicht fromm genug war, weil er so merkwürdig war. Er war anders. Er ging mit den Samaritern an einen Brunnen und trank ihr Wasser zusammen. Er lässt sich von einer Frau zuhören. Das kann nicht der Messias sein. Haben wir unter Umständen in unseren Vorstellungen auch solche Dinge, solche Fragen, solche Vorbehalte? Was wäre es, wenn Jesus Menschen begegnet, denen wir wahrscheinlich nicht mal die Hand geben würden, weil sie so komisch aussehen? Rocky in Hamburg, ein schönes Beispiel. Mann, was musst du kaputt sein in deiner Seele, so wie du aussiehst? Sich mit so einem Menschen an einen Tisch setzen, stundenlang dann diskutieren, Fragen stellen, beantworten, reden und er bekehrt sich dann nachher. Und dann kommt er völlig tätowiert von oben bis unten in Lederklamotten in die Gemeinde. Würden wir das aushalten? Wie weit darf man gehen, wenn Jesus allen Menschen Erlöser sein möchte? Diese Frage muss man immer wieder neu stellen, denn es ist eigentlich Unsinn, wenn man in Südamerika zur Weihnachtszeit Leute in Badehose sieht und mit rotem Weihnachtsmantel an. So ein Unsinn. Warum müssen wir unsere Traditionen, mit denen man unserem Volk das Evangelium nahegebracht haben, diese Tradition fürs Evangelium halten und den Südamerikanern oder auch den Afrikanern beibringen? Es ist Unsinn, den Schwarzafrikanern einen europäischen Talar von Luther überzuhängen. Sie schwitzen sich zu dumm. Eigene Traditionen entwickeln in einer Kirche, die neu und frisch zum Glauben kommt. Warum denn mit unseren europäischen Tradition. Warum müssen Sie Schlips und Kragen anziehen? Muss doch gar nicht. Oder den Lutherrock. Oder den Weihnachtsmantel. Das hieß aber auch, dass wir uns nicht ärgern dürfen, wenn andere Kirchen in anderen Ländern andere Traditionen entwickeln. Warum sollen die Iraner oder Tamilen oder Afrikaner nicht in ihrer Art und Weise Kirche bauen dürfen, ohne dass sie unsere europäischen Traditionen wahrnehmen? Warum mit dem europäischen Weihnachtsmantel Weihnachten feiern? Die katholische Kirche hat kurzerhand das Weihnachtsfest vorverlegt, weil sie die Germanen und auch die Römer und auch die Kelten und auch die Sueben und auch die Goten erreichen wollten. Die feierten Sonnenwendfest. Und die Christen haben gesagt, unser Herr ist das Licht der Welt, er ist gekommen. Beschäftige dich mit deinen Nachbarn, wisse doch, worum ihre Gedanken kreisen. Weißt du das? Bevor wir mit dem Evangelium kommen, sollten wir sie kennen und sollten sie lieb gewinnen. Und sollten zumindest das wissen, was ihnen wichtig ist in ihrem Herzen. Um ihnen dann Antwort zu geben vom Evangelium her. Christus wird Mensch. Paulus schreibt im Philipperbrief, er kommt, das, was er im Himmel hat, das Gott gleich sein, hält er nicht fest wie ein Raub, sondern wird Mensch. Wird Mensch wie wir. Und dann wird er Mensch wie wir, in deutschen Kirchen, blond und hell, und den afrikanischen doch eher dunkel. Und es ist beides halbrichtig. Wahrscheinlich hat er eine Hautfarbe, die mittendrin war, aber krauses Haar. Evangelium. Wie übersetzt man das Evangelium in die Sprache meiner Nachbarn? Wie weit darf man da gehen? Jeder wird sich wahrscheinlich vor sich selber Rechenschaft ablegen müssen. Wie weit kann ich da gehen? Wo sind da meine Grenzen? Aber wichtig ist, wenn dein Nachbar, wenn der Nachbargemeinde einen Schritt weiter gehen kann, Rockmusik, eine Gruppe, die rappt oder was auch immer, wo mir vielleicht die Ohren abfallen, aber sie dann nicht verurteilen, weil sie diesen Weg gehen und weil sie Menschen erreichen, denen ich wahrscheinlich Mühe hätte, die Hand zu geben. Und sie haben sich doch bekehrt. Unseren eigenen Weg finden, Menschen in die Nähe Jesu zu bringen, sich von Gott führen lassen. Und dennoch würde ich meiner Gemeinde raten, lass die Finger weg von Horoskopen und Zukunftsdeuterei. Und wenn Gott den Eindruck hat, das machen zu müssen, okay, lass ihn das machen. Ich hätte damit Mühe. So weit würde ich nicht gehen. Lasst uns darum beten, dass Gott uns neu aussendet in unsere Nachbarschaft hinein. Dass wir fragen vor ihm, Herr, wie weit können wir gehen? Wie weit können wir gehen, dass es nicht so kurios wird, dass wir an zwei Tagen Weihnachten feiern, einmal im Dezember, einmal im Januar. Und dass unsere Tradition nicht zu sehr das Evangelium überlagert, sondern dass der Kern des Evangeliums für uns erhalten bleibt. Lasst uns miteinander beten, dass Gott uns da den richtigen Weg weist und zeigt. Wer betet?